Die Hamburger Klinikhelden. Der Podcast über Berufe mit Sinn.
Vom Hamburger Abendblatt und dem Verband der frei gemeinnützigen Krankenhäuser in Hamburg. Die Freien.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Emine Zekirge. Heute ist mein Gast Dr. Simon Bühler. Er ist Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe im evangelischen Amalie-Siebeking-Krankenhaus. Er spricht mehrere Sprachen, wie zum Beispiel Englisch, Französisch, Spanisch und das fließend. Er ist viel in der Welt rumgekommen. Dr. Bühler hat unter anderem in Afrika und Lateinamerika gelebt und ist seit etwa 7 Jahren hier in Hamburg und jetzt auch hier im Hamburger Abendblatt Podcast Studio. Herzlich willkommen, Dr. Simon Bühler.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Wie geht es Ihnen denn?
Es geht ausgezeichnet. Ich fühle mich sehr wohl, hier in Hamburg sowieso. Und jetzt seit 1,5 Jahren im Amalie-Siebeking-Krankenhaus außerordentlich wohl. Kann nicht klagen.
Und ist das auch die erste Begrüßung, wenn Sie Patienten, Patientinnen begegnen? Wie geht es Ihnen?
Kurioserweise ja. Ich frage Sie gerne, wie es Ihnen geht, auch wenn ich weiß, dass Sie in schwierigen Situationen sind. Denn wenn es nicht gut geht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Man muss immer versuchen, das Bestmögliche für seine Patienten rauszuholen. Und dazu gehört auch, dass man sich wohlfühlt, auch dann, wenn man zum Arzt geht.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sich in Hamburg wohlfühlen. Sie sind jetzt mittlerweile 7 Jahre in Hamburg. Was hat Sie denn nach Hamburg geführt?
Der Zufall, an den ich nicht glaube, das musste irgendwie so sein. Ich bin 2015 aus Lateinamerika zurückgekommen, war dort 12 Jahre in Chile gewesen, an der deutschen Klinik unter anderem und ja, hatte meine Brücken, professionelle Brücken nach Deutschland weitgehend abgebrochen und habe mich dann headhunten lassen und landete plötzlich in Schwerin und dann war der Weg von Schwerin nach Hamburg nicht mehr weit. Und Hamburg ist die Stadt, in der ich definitiv bleiben möchte. Es gefällt mir sehr, sehr gut hier.
Was ist denn so toll an Hamburg? Ich meine, Sie sind ja Schwabe eigentlich ursprünglich. Ein Schwabe in Hamburg. Was ist denn so toll, dass man nicht wieder zurück nach Stuttgart will?
Sie haben ja eingangs erwähnt, dass ich relativ viel rumgekommen bin in dieser Welt. Und vielleicht ist das das, wo ich mich ein bisschen in Hamburg reflektiert fühle. Hamburg ist eine außerordentlich kosmopolite Stadt. Es ist eine sehr weltoffene Stadt, in der wir einen sehr hohen Anteil von Mitmenschen haben, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Und ein sehr schönes Miteinander erlebe ich hier in Hamburg und das mir sehr, sehr gut gefällt. Es ist kulturell sehr offen und es ist eine extrem grüne Stadt. Und wer uns hier besuchen geht, ist immer erstmal begeistert davon, dass es überall Parks gibt, überall Wasseranlagen. Und das ist einfach eine sehr offene und willkommende Stadt.
Sie sind ja in der Welt ziemlich viel rumgekommen, was Sie mir ja auch im Vorgespräch erzählt haben. Ich gehe davon aus, dass Sie auch ganz viele Ärzte und Ärztinnen international kennen, also international auch unterwegs waren als Arzt. Was finden Sie denn besonders gut am deutschen Gesundheitssystem?
Ich glaube, es ist, gerade wenn man so viel unterwegs gewesen ist, es ist immer wieder beeindruckend, wie gut und wie großzügig unser Gesundheitssystem in Deutschland ist. Wir brauchen uns im Prinzip um nichts Sorgen zu machen. Wir kriegen im Prinzip so gut wie alles in irgendeiner Form unterstützt, wenn nicht sogar komplett bezahlt, Krankenhausaufenthalte. Es geht uns extrem gut in Deutschland und ich würde mir so sehr wünschen, dass das mehr wahrgenommen wird. Und man muss gar nicht so weit gehen. Es reicht, wenn man einfach nur über die Landesgrenzen hinausgeht und sich unsere europäischen Nachbarn anschaut, wo es zum Teil wirklich schon dramatisch viel schlechter ist. Wir sollten, glaube ich, sehr dankbar sein über das, was wir in Deutschland haben. Wir sollten es aber auch lernen, besser zu nutzen. Und das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Wir bekommen sehr viel angeboten, wirklich viel angeboten, gerade im Bereich der Prävention. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig das wahrgenommen wird. Das heißt, es liegt hier viel an den Menschen, dass sie die Angebote, die ihnen gemacht werden, auch besser wahrnehmen, zu ihrem eigenen Schutz und zu ihrem eigenen Wohl.
Hatten Sie immer schon den Wunsch, Arzt zu werden, also auch schon als kleiner Junge?
Wahrscheinlich ja. Ich sage wahrscheinlich, da habe ich mir darüber nie großartige Gedanken gemacht. Da ist irgendwie dann so reingerutscht. Gut, der Numerus Clausus hat es definitiv nicht rausgerissen. Da war ich, muss ich zugeben, meilenweit dahinter. Habe den Weg aber dann gemacht, weil ich ihn dann wirklich definitiv wollte. Und das Ziel ist der Weg und dann bin ich auch hingekommen.
Sie sind ja Chefarzt seit 1 Jahr im Amalie-Siebeking-Krankenhaus. Wie wird man denn Chefarzt? Wird man dazu berufen? Bewirbt man sich selbst drauf? Wird man empfohlen? Oder wie wird man plötzlich Chefarzt?
Exzellente Frage, ich mir so nie gestellt. Man wird es, weil man im Laufe der Zeit Kompetenzen erwirbt, die einen dazu befähigen, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Und ich glaube nicht, dass der Chefarzt immer alles besser können muss als alle anderen, sondern ich glaube, dass er die Souveränität haben muss, Zusammenhänge zu erkennen. Er muss Krankheitsbilder verstehen können Und dazu gehört eine bestimmte Expertise in Zeit, aber auch in dem, was man gemacht hat. Und ich habe das Glück gehabt, eine sehr, sehr gute Ausbildung durchlaufen zu haben, in Stuttgart vor allem, zuvor in Ulm, wo ich meine Karriere angefangen habe. Und habe eine sehr intensive, sehr gute Ausbildung bekommen. Und das, dem danke ich bis zum heutigen Tage meinen Professoren aus der damaligen Zeit. Man, wie gesagt, man erlernt im Laufe der Zeit eine Souveränität und eine bestimmte Expertise, auch manuelle Expertise, um Krankheitsbilder vor allem zu verstehen. Und wenn man es dann auch noch einigermaßen hinkriegt, auf Menschen zugehen zu können und Menschen mitzunehmen auf der Reise durch die Medizin, dann glaube ich, kann man in leitender Funktion auch arbeiten.
Ich habe vorhin in meiner Frage gesagt, dass Sie plötzlich Chefarzt geworden sind. Das ist natürlich nicht richtig. Wie lange braucht man denn, um überhaupt Chefarzt zu werden?
Ich habe relativ lange gebraucht. Ich glaube nicht, dass es dafür einen definierten Zeitpunkt gibt. Manche lernen schneller als andere, manche haben das Glück, besser ausgebildet zu werden als andere. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die man trifft, wenn man sich auf so einen Chefarztposten bewirbt. Ich habe deshalb lange gebraucht, weil ich in anderen Ländern immer wieder mich neu einarbeiten musste. Und als ich dann nach Deutschland kam, ging es dann relativ zügig über eine Oberarztstelle, die ich damals in Stuttgart schon hatte, dann in die leitende Oberarztfunktion und dann halt irgendwann mal zum Chefarzt. Es ist also eine hierarchisch aufgebaute Struktur, die Medizin. Und man erklimmt so eins nach dem anderen die Stufen, bis man dann halt eben irgendwann mal dann oben angekommen ist.
Wie unterscheiden Sie denn Ihre Arbeit als Chefarzt von der Tätigkeit des Oberarztes?
Das hat viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Es hat viel mit Koordination zu tun. Und ich glaube, es ist diese bestimmte Souveränität, die man braucht, um Verantwortung übernehmen zu wollen und auch zu können. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber ganz klar, ein Chef allein, das ist kein Universalmacher. Also ein Chef allein ist ohne sein Team einfach nichts wert. Das ist wie im Sport auch. Da gibt es einen Mannschaftskapitän, aber er kann ohne seine Mitspieler auch kein Spiel gewinnen. Und man ist darauf angewiesen, dass man gute Leute hat, die man hoffentlich irgendwann mal auch selber ausgebildet hat, weiß, was sie können. Und dementsprechend sich auf sie verlassen kann, um bestimmte Aufgaben zu delegieren. Aber ich denke, der wichtigste Unterschied zwischen Chef und Oberarzt ist tatsächlich die Souveränität, bestimmte Sachen zu verstehen, zu koordinieren und damit ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Wenn ich jetzt Ihr Team fragen würde, warum?
Tun Sie es nicht.
Aber wenn ich es wirklich tun würde, was glauben Sie, was Ihr Team mir antworten würde, warum Sie so gerne mit Ihnen zusammenarbeiten?
Das heißt, Sie postulieren, dass Sie gerne mit mir zusammenarbeiten. Vielen Dank dafür. Ich glaube, ich bin jemand, der versucht zu motivieren. Er versucht, jedem im Bereich seiner Möglichkeiten auch zu fördern, aber auch zu fordern. Gut, wir haben jetzt nach dem Chefarztwechsel im Amalie Siewiekin gesehen, ich durfte einige Kolleginnen und Kollegen mitbringen aus meiner vorigen Chefarzttätigkeit. Und man sieht im Zusammenleben jetzt, es gab Kollegen, die mich schon kennen und trotzdem mit mir mitgekommen sind in die neue Tätigkeit. Und ich glaube, das hat einen guten Vibe gebracht. Es hat die Leute motiviert, mitzuarbeiten. Und es ging ganz gut. Wir entwickeln uns als Abteilung im Moment sehr stark weiter. Und an dieser Weiterentwicklung teilnehmen zu lassen und flache Hierarchien. Also es ist nicht mehr so, dass ein Chefarzt alleine entscheidet, was zu tun ist und das quasi diktatorisch, sondern in dem Maße, in dem man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, mitzugestalten und mitzuarbeiten, kann man sie auch gut motivieren. Ich glaube, das ist mein Leitmotiv.
Sie arbeiten ja im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe, auch in der Onkologie. Was genau machen Sie? Wie erklären Sie das den Patienten und Patientinnen?
Also ich persönlich arbeite überwiegend in der Onkologie, in der operativen Gynäkologie. Ich habe dazu alle Ausbildungen und Zertifikate durchlaufen im Laufe von jetzt fast 30 Jahren, die ich mich damit auseinandersetze. Aber es ist manchmal tatsächlich schwierig. Die Geburtshilfe und die Gynäkologie sind zwei eigentlich sehr unterschiedliche Fachrichtungen, würde ich mal sagen, die unter dem Begriff der Frauenheilkunde zusammengefasst werden. Der Trend derzeit eigentlich weltweit ist, dass man die langsam auseinanderdividiert. Zum einen, weil die Onkologie, also das Behandeln von Menschen mit Krebserkrankungen, extrem kompliziert geworden ist. Es hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm weiterentwickelt. Und entwickelt sich zunehmend natürlich weg von dem, was die Geburtshilfe an sich ist. Und die Geburtshilfe hat sich auch enorm weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass man als Chefarzt einer großen und guten Klinik, wie es Amalie Siewiekin, wirklich in der Lage wäre, alles komplett chefärztlich abzudecken. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich sehr gute Mitarbeiter, vor allem eine sehr gute Mitarbeiterin habe, die für mich auch den Kreißsaal verantwortlich mitbetreut, die dafür spezialisiert ist und die überwiegend die Geburtshilfe macht. Und ich mache überwiegend den operativen und onkologischen Teil.
Sie sind ja auch zertifiziert und zwar als Senior-Mama-Operateur. Was bedeutet diese Zertifizierung und was können Sie besser als andere?
Diese Zertifizierung ist ein Produkt, was wir in Deutschland überwiegend haben und geht in die Richtung, in eine politische Richtung, die wir sehr sagen wir, weiter vorangetrieben haben in den letzten Jahren, indem wir über Zertifizierung gehen. Wir glauben, dass Zertifizierung eine Methode ist, Qualitätsstandards besser zu etablieren. Der Senior Mama Operateur ist lediglich ein Zertifikat, aus dem hervorgeht, dass man eine bestimmte Anzahl von Patienten mit Brustkrebs, also Mammakarzinom, operiert hat und dementsprechend über die notwendige Expertise verfügen sollte, um Patienten mit Brustkrebs ordentlich operieren zu können. Das ist das, was in diesem Senior Mama Operateur zertifiziert wird.
Und das können Sie besonders gut.
Sag mal so, ich mache das jetzt seit vielen Jahrzehnten und habe durch auch meine Tätigkeiten gerade in Lateinamerika, wo ich auch verantwortlicher Chefarzt im Aufbau für ein Brustzentrum gewesen bin, habe ich sehr viele Patienten mit Mammakarzinom operiert und hoffentlich auch ordentlich operiert und helfen können. Und ich glaube, dass ich ja, dass dieser Bereich Senologie, wie das auch genannt wird, also die eigentlich die Wissenschaft der Erkrankung der Brustdrüse, dass ich das als Steckenpferd ja, besser kann als andere, weiß ich nicht, aber dass ich das zumindest relativ gut beherrsche.
Und geben Sie das denn dem Nachwuchs weiter? Also inwieweit fördern Sie den Nachwuchs?
Ich glaube, man muss in der Onkologie mehreres lernen oder einfach nur können. Zum einen, ich behandle keinen Krebs, sondern ich behandle einen Menschen, der den Krebs hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Zunächst mal lernen, Menschen auffangen zu können, die in dieser emotionalen Notsituation auf einen kommen. Das ist eine menschliche Eigenschaft, die man hat oder nicht hat oder im Laufe der Zeit auch erlernen kann. Zunächst mal interessiert mich der Tumor an sich nicht, sondern ich möchte rauskriegen, wer ist es, was hat er für Ängste, was hat er für Probleme. Denn ein Brustkrebs an sich ist zunächst mal kein unbedingter Notfall. Ein Brustkrebs ist etwas, was am Anfang relativ langsam vor sich hinwächst. Dann wird es irgendwann mal schneller und dann muss man auch eingreifen. Aber der Notfall ist eigentlich ein emotionaler Notfall, dass ein Mensch mit der Diagnose konfrontiert wird mit dem bösen, bösen K-Wort. Er hat jetzt Krebs. Und diesen Mensch muss man erstmal auffangen. Und dann muss man Schritt für Schritt ihm erklären, wo geht die Reise hin. Und man muss die Fähigkeit haben, ihn mitzunehmen auf die Reise, weil sonst wird das alles nichts. Und dann geht man an mit der Diagnose. Nicht nur ich glaube, ich habe einen Krebs, sondern ich bin sicher. Wie komme ich zu der Diagnose? Was habe ich für diagnostische Möglichkeiten? Und da muss man erklären, was gibt es für therapeutische Möglichkeiten? Und auf diese ganze Reise durch diese einzelnen Schritte muss man den Menschen mitnehmen.
Das heißt, Sie müssen auch diesen Menschen kennenlernen und nehmen sich die Zeit, um diesen Menschen kennenzulernen. Haben Sie diese Zeit?
Die nehme ich mir. Ich halte das für wirklich extrem wichtig, dass man den Menschen mitnimmt auf die Reise. Wir haben noch nicht, ich hoffe, dass sich das, oder mein Ziel, das ist mein erklärtes Ziel ist, das zu ändern. Auch wenn wir mehr Patienten haben werden, in einer Abteilung, die derzeit im Aufbau ist, wir werden uns die Zeit nehmen. Ich halte es für absolut erforderlich, das zu tun. Und das wissen auch die Kollegen, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen aus unserem Einzugsgebiet. Eine Patientin, die eine neu gestellte Diagnose bekommt, bekommt erstmal einen Termin zum Gespräch. Und den bekommt sie innerhalb von 72 Stunden. Das heißt, das geht schnell. Und es ist wichtig, dass man diese emotionale Notsituation, dass man die erstmal auffangen kann. Und dann kann man den Rest in Ruhe planen. Aber diese Zeit, die nehmen wir uns.
Ich meine, Sie als Arzt lernen wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Schicksale kennen. Wie Sie schon selbst gesagt haben, Sie müssen als Arzt auch diese Emotionen auffangen können. Wie schaffen Sie das? Mich würde das mitnehmen, auch mit nach Hause nehmen. Ich hätte schlaflose Nächte zum Beispiel, wenn ich da Schicksale vor mir hätte und könnte das nicht trennen. Aber ich bin ja auch keine Ärztin.
Ich glaube, man muss als Arzt ein Stück weit abstrahieren können. Und ich habe einen relativ langen Weg nach Hause von einer knappen Stunde. Da verarbeite ich das alle. Und wenn ich dann zu Hause angekommen bin, dann erzähle ich auch nichts mehr über die Klinik. Habe ich ja noch nie gemacht. Nein, ich denke, man kann nur dann ein guter Arzt sein, wenn man das versteht und nachvollzieht, aber nicht unbedingt, wenn man mitleidet. Da muss eine klare Trennlinie erschaffen werden. Das ist nicht einfach, die zu finden. Ich denke, letztendlich ist das eine individuelle Eigenschaft, die ein Mensch hat oder nicht, bestimmte Dinge einfach abstrahieren zu können. Natürlich gehen einem bestimmte Schicksale nach. Aber wenn man sich dadurch wirklich so beeinträchtigen lässt, dass man zu Hause nicht mehr schlafen kann, dann kann man nicht mehr der gute Arzt sein, den man eigentlich gerne sein möchte.
Und welche Eigenschaft würden Sie einem werdenden Arzt mitgeben?
Empathie, aber auch Ehrgeiz, Ausdauer und die Bereitschaft, aus der Komfortzone rauszugehen. Das ist etwas, was wir leider oder was ich merke oder was ich bemerkt habe in den letzten Jahren, dass häufig diese Komfortzone vielleicht ein bisschen breiter ist, als sie vor 20 Jahren gewesen ist. Das heißt nicht, dass es damals gut war, dass wir dann bis 80, 100 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Vor kurzem sagt jemand den netten Spruch, aus der Komfortzone kommen keine guten Lösungen. Ja, das ist so. Man muss tatsächlich diese Komfortzone verlassen können. Das ist jetzt für die jungen Ärzte häufig sehr schwierig. Sie sind mit einer hohen Dienstbelastung unterwegs. Das heißt, sie arbeiten alle 5, 6 Nächte im Monat. Und da fällt es natürlich schwer, wenn man nach Hause kommt, noch sich halt zu belesen, auf Kongresse zu gehen und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass man das tut. Man muss bereit sein, diese extra Meile zu gehen, um halt die zunehmend komplexer werdenden Krankheitsbilder, gerade im Bereich Onkologie, haben wir in den letzten 10 Jahren unfassbare Veränderungen erlebt. Wir haben eine Fülle von neuen Medikamenten, auch völlig neuen Medikamententypen, nicht einfach nur ein neuer Name, sondern wir haben uns völlig anders entwickelt in der Onkologie. Und wer da dranbleiben will, der muss diese Extrameile gehen und versuchen, diese Sachen auch sich zu belesen, beziehungsweise durch Fortbildung, Kongressbesuch und dergleichen mehr anzueignen.
Jetzt, wo Sie sagen, aus der Komfortzone rausgehen, da fällt mir Ihr Motto ein, was Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, wenn ich das richtig zitiere: Wer vorwärts gehen will oder muss, kann das Gleichgewicht verlieren. Korrigieren Sie mich. Wie war das Zitat genau richtig?
Der eigentliche Spruch kommt aus dem Französischen und sagt, das Leben ist wie ein Fahrrad. Wenn man nicht vorwärts geht, fällt man um oder verliert das Gleichgewicht.
Was genau meinen Sie damit?
Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Stillstand. Das betrifft aber jetzt nicht nur die Medizin, sondern das betrifft, glaube ich, fast jede Lebenssituation. Man möchte sich in irgendeiner Form weiterentwickeln. Ich finde es nichts Schlimmeres als dieser Spruch, oh, sie haben sich gar nicht verändert. Das finde ich mal furchtbar traurig. Ich denke, man muss sich verändern und man muss den Willen, den absoluten Willen haben, besser zu werden. Wenn ich in 20 Jahren noch das Gleiche mache, was ich heute mache, dann habe ich medizinisch und als Mensch versagt. Das heißt, dieser Wille, in einem Bereich zu arbeiten, der sich permanent weiterentwickelt, das muss man verstanden haben. Es gibt viele Berufe, da hat sich über viele Jahre, Jahrzehnte nicht viel verändert und wird sich auch in 10 Jahren nicht viel verändern. Aber in der Medizin ist das anders und vor allem in der Onkologie ist das anders. Die Onkologie entwickelt sich rasant schnell und da muss man bereit sein, das zu verstehen und halt eben mitzugehen.
Und was ist für Sie die größte Herausforderung in Ihrem Beruf? Vielleicht gerade in der Onkologie?
Ja, besser zu werden in dem, was man selber macht, sich auch operativ noch weiterzuentwickeln. Aber ich denke, eine große Herausforderung ist tatsächlich, den Menschen zu verstehen und zu verstehen, was will er oder was kann ich ihm an Therapie zumuten. Es ist ja nicht so, dass man sagt, jeder Mensch mit, also ich nehme mal Brustkrebs zum Beispiel, bekommt die gleiche Behandlung. Sondern es gibt viele Menschen, die haben komplett andere Einstellungen zu sich selbst, zum Leben. Und man kann nicht nach dem Motto one size fits all quasi alles über einen Bürstenkamm scheren, sondern man muss schon sehr dezidiert gucken, wie kann ich diesem Menschen am besten helfen. Dafür muss ich ihn verstehen und muss dann ein auf ihn zugeschneidertes Therapieangebot machen. Ich kann ihn nicht überfordern mit der Therapie. Und ich denke, das eine ist, dass wir tolle Therapien entwickeln. Und dann kommt dieser fantastische Begriff der translationellen Medizin, dass wir versuchen müssen, eine Brücke zu bauen zwischen dem Labor und dem Menschen. Da sehe ich im Moment große Herausforderungen. Wie kriegen wir gute neue Therapien auch tatsächlich zum Menschen? Und das machen wir halt eben häufig nicht in riesengroßen Zentren, sondern das muss man auch in etwas kleineren Zentren jeden Tag sich klar machen. Es ist im Prinzip völlig egal, was für tolle Therapien ich habe, wenn die nachher in der Kloschüssel landen, weil die Patienten nicht verstanden haben, wozu sie gut sind oder dass man bestimmte Nebenwirkungen auch in Kauf nehmen kann und einfach die Therapie quasi unterbrechen beziehungsweise nicht machen, dann habe ich als Arzt auch versagt, weil ich nicht verstanden habe, dass der Patient diese tolle Therapie gar nicht nimmt. Das heißt Kommunikation. Und Kommunikation ist bekannterweise nicht das, was man sagt, sondern das, was ankommt. Und da müssen wir diese Brücke müssen wir besser bauen. Wir müssen lernen, mehr auf die Patienten einzugehen, damit sie auch wirklich die Therapien durchziehen, die man ihnen vorgeschlagen hat.
Gibt es denn in Ihrem Beruf überhaupt eine gewisse Leichtigkeit? Ist Humor erlaubt?
Ich denke, ja, es muss erlaubt sein. Es muss Humor erlaubt sein. Und Patienten, die bei mir gewesen sind und auch meine Mitarbeiter wissen, dass ich das pflege, weil es zum einen in meinem Naturell einfach liegt, auch mal einen humorvollen Ausdruck zu bringen oder die Situation mit ein wenig Humor zu sehen. Das ist auch in der Onkologie manchmal erforderlich. Wenn wir gerade im Bereich Onkologie versinken in der Verzweiflung, dann brauche ich auch nicht therapieren, weil das wird auch schiefgehen. Das heißt, man darf die Lust am Leben nicht verlieren, und zwar in jeglicher Hinsicht. Und dazu gehört halt eben auch, dass man über bestimmte Dinge auch mal wieder lachen kann oder sich freuen kann über bestimmte Dinge und jetzt nicht immer nur alles schwarz sieht. Auch dann nicht, wenn man quasi am Boden angekommen ist, muss man sich halt eben wieder abstoßen. Aber eine bestimmte Distanz, von der wir vorhin auch gesprochen haben, diese menschliche Distanz, die man manchmal braucht zwischen sich und seiner Krankheit oder zwischen sich und seinem Patienten, sollte uns auch helfen, über bestimmte Dinge wieder mit Freude nachdenken zu können. Ich denke, das ist wichtig.
Ich gehe davon aus, dass Sie Ihren Patienten und Patientinnen gut tun. oder Gutes tun. Was tun Sie denn für sich, damit es Ihnen gut geht? Als Mensch und als Chefarzt?
Als Chefarzt freue ich mich, wenn meine Abteilung gut läuft, wenn sich meine Abteilung weiterentwickelt, wenn meine Leute zufrieden sind, bin ich auch zufrieden. Ich glaube, das ist einfach eine Dynamik, die sich da entwickelt. Ich komme sehr, sehr gern zur Arbeit, ich gehe sehr gerne hin und das ist für mich schon gut genug. Und außerhalb der Klinik habe ich eine wundervolle Frau und 4 Kinder, an denen ich mich sehr erfreue und habe viele Hobbys mit wenig Zeit, aber viele Hobbys. Jeder muss sein persönliches Gleichgewicht haben. Wenn man selber aus dem Gleichgewicht kommt, kann man diese Ruhe auch nicht mehr ausstrahlen.
Wenn Sie selbst sagen, Sie haben 4 Kinder und Sie kommen ja aus der Gynäkologie und Geburtshilfe, haben Sie denn dabei geholfen, dass Ihre alle 4 Kinder auf die Welt kommen oder dabei unterstützt?
Das ist jetzt eine Fangfrage. Ich habe natürlich dazu beigetragen, aber nicht in der Klinik. In der Klinik gibt es ganz klar verteilte Rollen aus meiner Sicht. Es gibt einen Vater, der hat im Kreißsaal Vater zu sein und Ehemann. Und es gibt einen Geburtshelfer, der hat seinen Job zu tun. Aber nein, ich habe keine meiner Kinder selber auf die Welt gebracht und das ist auch gut so.
Und Sie haben auch nicht dazwischen gefunkt, haben gesagt, machen Sie Arbeit so und so und passen Sie da auf? Macht man das als Arzt vielleicht?
Also ich habe es nicht gemacht. Ich finde es immer grausam, wenn gerade Kolleginnen oder begleitende Ehemänner als Kollegen anfangen, dazwischen zu reden. Das mag ich überhaupt nicht und deswegen mache ich es auch nicht.
Und was mögen Sie an Ihrer Arbeit in der Klinik so gern?
Es ist das Zusammenspiel zwischen allerhöchstem wissenschaftlichen Anspruch, allerhöchste manuelle Fertigkeiten im OP und natürlich der Mensch, der dahinter steht. Und man hat dann in der Frauenheilkunde, um diesen Begriff nochmal zu nehmen, hat man natürlich das Schöne, man arbeitet auf beiden Enden unseres Lebens. Wir sind ganz am Anfang mit dabei, der Geburtshilfe, und wir sind halt eben auch häufig ganz am Ende dabei, wenn man halt eben eine Erkrankung dann nicht mehr heilen kann. Und es ist eine enorme Bandbreite, es ist wunderschön. Wir sind zum Teil halt eben auch völlig gesunde Menschen, nämlich die in der Geburtshilfe sind. Es ist ja völlig ein natürlicher Prozess in einem völlig gesunden Menschen. Das ist großartig, das gibt es kaum noch in der Medizin, dass man auch mit Gesunden zu tun hat.
Und gibt es einen Raum in der Klinik, wo Sie sagen, das ist mein Lieblingsraum?
Soll ich jetzt sagen, die Kantine?
Ja, wenn das so ist, dann bitte ich drum.
Ein Lieblingsraum würde ich sagen, ja, es ist der OP, das ist einfach mein Wohnzimmer.
Und was darf denn auf gar keinen Fall bei Ihnen in der Klinik fehlen? Zum Beispiel in Ihrer Kittelbrusttasche, auf dem Schreibtisch, in der Schublade. Gibt es etwas, was Sie immer dabei haben?
Leider mein Telefon, ja, was ich immer dabei habe. Und meine Brille, weil bedauerlicherweise im höheren Alter das mit der Sehkraft von nahem doch nachgelassen hat. Und ich zum Lesen jetzt immer eine Brille brauche, die habe ich immer dabei. Und wenn ich muss, sie irgendeiner holen, gehen, mir auf die Nase schieben.
Und wenn Sie zum Beispiel heute erfahren würden, was ich Ihnen nicht wünsche, aber Sie müssten morgen in die Klinik als Patient, was würden Sie als erstes sofort einpacken?
Wahrscheinlich ein gutes Buch und eine Zahnbürste.
Und was ist der Sinn für Sie, Ihr Beruf? Welchen Sinn hat dieser Beruf für Sie?
Also ich würde nicht unbedingt jetzt einen größeren, übergeordneten, weltverbessernden Sinn sehen, sondern ich versuche in meinem kleinen Mikrokosmos, sowohl in meinem Beruf als auch in meinem Privatleben, das so gut zu machen, dass ich in diesem kleinen Mikrokosmos meinen Frieden gemeinsam mit anderen finde und dazu beitrage. Und ich denke, das hat man gerade in der operativen Gynäkologie und Onkologie dazu beigetragen, dass Menschen ein Stück weit Lebensqualität und Lebensfreude wieder zurückbekommen. Aber ich würde mich jetzt nicht wieder als Weltverbesserer bezeichnen, sondern mir macht es unheimlich Spaß, was ich mache. Insofern ist ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen Egoismus dabei. Ja, das macht Spaß. Und wenn ich dazu noch anderen Menschen was Gutes tun kann, dann ist es eine Win-Win-Situation.
Und haben Sie schon so die Idee, was passiert in 5 Jahren?
So Gott will, mich bei Gesundheit bleibe, würde ich mich sehr freuen, wenn ich immer noch in dem Posten bin, den ich im Moment auch habe. Und bis dahin dann auch einige junge Kolleginnen und Kollegen zu Fachärzten ausgebildet habe und sehe, wie sie dann das, was sie bei mir gelernt haben, raustragen. Ich glaube, das ist was Großartiges, wenn man sieht. Und das ist mir jetzt in 30 Jahren, ich war in Chile verantwortlich für die Lehre im Bereich der Sinologie. Und ich freue mich sehr, wenn ich jetzt noch nach Chile zurückgehe, dass halt meine Schüler von vor 20 Jahren inzwischen tatsächlich sich immer noch freuen, mich zu sehen und sagen, dass sie bei mir was gelernt haben, dass sie heute anwenden. Das ist wirklich ein großartiges Gefühl.
Ich hätte jetzt ganz gerne Lust, mit Ihnen ein Spiel zu spielen, und zwar hier im Hamburger Abendblatt Podcast Studio. Ich nenne Ihnen 2 Wörter. Sie entscheiden sich zwischen diesen beiden Wörtern, und wenn eins von beiden nicht Ihnen zuspricht, dann dürfen Sie natürlich auch ein 3. Wort nennen. Okay. Was macht für Sie im Klinikalltag mehr Sinn? Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Handseife oder Waschgel?
Das ist eine Trickfrage, weil im Krankenhaus die Handseife ja eigentlich unter hygienischen Aspekten nicht erlaubt ist. Also zu Hause würde ich eine Handseife nehmen, aber in der Klinik die Waschlotion oder das Gel.
Kittel oder Poloshirt?
Poloshirt.
Clogs oder Birkenstock?
Weder noch, ich trage so Sneaker, Turnschuhe.
Computer oder Diktiergerät?
Computer.
Schwarzwaldklinik oder Emergency Room?
Schwarzwaldroom.
Von beidem etwas. Skalpell oder Spritze?
Skalpell.
Auto oder Fahrrad? Mit was fahren Sie zur Arbeit?
Ich würde viel lieber mit dem Fahrrad kommen, aber die Entfernung von knapp 32 Kilometer durch die Innenstadt macht keinen großen Spaß. Also es liegt nicht an der Entfernung, sondern es ist keine schöne Strecke. Von Flottbek nach Volksdorf mit dem Fahrrad zu fahren, ist nicht schön. Aber lieber Fahrrad, aber ich muss leider im Auto fahren.
Kaffee oder Espresso?
Espresso.
Tasse oder Thermosbecher?
Tasse.
Notaufnahme oder digitale Sprechstunde?
Alles außer digitale Sprechstunde.
Sind Sie Bauch- oder Kopfmensch?
Bauch.
Nähe oder lieber Distanz?
Eine gute, distante Nähe.
Operieren oder untersuchen?
Wer operiert, ohne untersucht zu haben, ist kein guter Arzt. Also erst untersuchen und dann operieren. Das erinnert mich an einen Grundsatz, der wichtig ist. Von unserem quasi Übervater Hippokrates, der hat zu Papier mal gebracht, vor der Therapie kommt die Diagnose. Wenn du keine Diagnose hast, fang eigentlich erst mit der Therapie an. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist gerade heute in der Medizin ganz wichtig.
Schwesternzimmer oder Parkbank in der Pause?
Was für eine Pause?
Ah, okay, die gibt es also nicht. Geschenke oder Lob?
Lob.
Kantine oder Brotdose von zu Hause? Ich kenne die Antwort schon.
Ich passe.
Teamplayer oder Einzelgänger?
Einzelgänger im Team. Also ich habe früher sehr viel Einzelsportarten gemacht, aber immer in der Mannschaft. Also zum Beispiel Tennis, Tischtennis spielt man sein Einzel, aber man spielt in einer Mannschaft. Also ich mache gern das Gesellige in einer Mannschaft, bin aber sehr darauf aus, dass jeder Einzelne für sich auch kämpfen kann und seine optimale Leistung bringen kann.
Streitschlichter oder Pausenclown?
Streitschlichter.
Nachtschicht oder Wochenenddienst?
Weder noch.
Aufhören oder weitermachen?
Weitermachen.
Dann die letzte Frage. Interviews geben oder Chefarzt sein?
Na, hoffentlich beides. Also wenn es so nette Interviews sind wie dieses, dann gerne Interviews geben. Aber Chefarzt sein oder, ich würde gar nicht auf dem Chef rumreiten, sondern ich würde sagen, einfach Arzt sein und versuchen, sein Bestes als Arzt zu geben.
Das war mir eine sehr große Freude. Dr. Simon Böhler, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Fotos von Dr. Simon Böhler und mehr Infos über seinen Beruf als Chefarzt im evangelischen Amalie-Siebeking-Krankenhaus gibt es auch zum Nachlesen im Hamburger Abendblatt, in der Printausgabe sowie auch online. Mein Name ist Emine Zekirge. Sie hören den Hamburger Klinikhelden-Podcast über Berufe mit Sinn, eine Kooperation mit dem Verband der frei gemeinnützigen Krankenhäuser in Hamburg, die Freien, zusammen mit dem Hamburger Abendblatt. Wir hören uns alle 2 Wochen wieder. Bis dahin, Ihnen eine gute Zeit.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.